Commander, wir haben den Aufenthaltspunkt des Schwertes herausgefunden. Jetzt sollten Sie schnell zu Ihrem Schiff gehen.
Ja, da haben Sie recht, denn das Schwert ist meine einzige Mission. Aber vorher kann ich Ihnen gern mal mein Katana zeigen.
Ach, Commander.
Oder Sie zeigen mir Ihre Nunchucks.
Ja, Commander, das ist doch sexuelle Belästigung.
Ja, aber erstmal fahre ich mein Schiff in Ihrem Hafen ein.
Sensationell schlecht ist Ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime-Perlen.
Und damit herzlich willkommen in der Welt des Karate-Champs, alias The Sword of Bushido. Hat nichts mit dem Typen zu tun, der hier irgendwie einer der wenigen bekannten internationalen deutschen Musikerpersönlichkeiten ist.
Was?
Bushido.
Ach so, ja. Ja, du.
ich hatte mal mit Südafrikanern zu tun und die einzige deutsche Musik, die sie kannten, war Bushido.
Das ist traurig.
Guckste. Ja, herzlich willkommen zu den Prime-Perlen. Und ja, bei mir ist der Ronny.
Guten Tag, hallo.
Und der Chris, der ist leider noch auf einer weiteren Dschungelmission verschütt gegangen. Er war auf der Suche nach dem netten
grünen
kleinen
Diamanten.
Was einfach nur ein Spitzname für den dortigen Puff auf der Strecke zwischen Laos und Bangkok ist.
Ich hoffe, er findet seinen Sohn dort.
Sein lang verschollen,
ja.
Aber das ist ein anderer Film.
Ja, du kannst auch die Storylines miteinander verknüpfen.
Ja, wir haben
diese. Ist ja nicht so, dass es gemacht wurde.
Ja, also wir sind in dieser Staffel doch sehr viel im philippinischen Dschungel unterwegs, der immer als thailändischer oder vietnamesischer Dschungel herhalten muss, manchmal auch als philippinischer Dschungel. Und wieder einmal begegnet uns Richard Norton, ein bekannter, also ich will nicht sagen Stuntstar, Stuntman, Ikone wäre, glaube ich, gelogen.
Naja, also der hatte ja in den 80er Jahren, beziehungsweise ein bisschen Anfang der 90er, war der ja schon auch so ein B-Movie-Held, so wie Chuck Norris, Michael Dudikoff und wie sie nicht alle hießen.
Aber längst nicht so viele Filme.
Nee, aber was ihn vor allen Dingen halt ausgezeichnet hat, ist, dass der ja Erfahrung hatte halt im Hongkong-Action-Kino. Und dort war er ja unter anderem halt mit so Leuten wie Sammo Hung oder Jackie Chan vor der Kamera und konnte dort auch ein bisschen zeigen, dass er was drauf hat, was so Martial Arts anging. Und als er dann halt für die amerikanischen Studios dann halt eben diese ganzen B-Movie-Filme produziert hat, hat er mal noch so ein bisschen was zeigen können mit Cynthia Rothrock, mit der er, glaube ich, auch so ein paar, glaube ich, 9 oder 11 Filme haben die zusammen gemacht. Also wenn du jetzt die Hongkong-Action-Filme mit rein einbeziehst. Und also mit der konnte er noch so ein bisschen zeigen, was die damals in Hongkong so gemacht haben. Aber ansonsten ist das meistens immer schlecht, was der da halt eben so zeigen durfte. Also wir hatten ja jetzt schon mal die Staffel hier den Kickfighter gehabt. Da hast du so ein bisschen gesehen, was so das Standardprogramm ist, was die dann immer abgespult haben. Die haben sich, glaube ich, meistens darauf verlassen, ja, hier, der kann Martial Arts, der weiß schon, was er da tut.
Genau, und wir hatten ja hier den Kampfgiganten, der eigentlich, ja, der ist nicht mit Richard Norton besetzt, aber es hätte genauso gut ein Film mit ihm sein können.
Ja.
Wobei man jetzt nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich alles von der gleichen Charge an Produktionsfirmen kommt, aber zumindest irgendwie, ja, da muss einer von einem vom anderen abgekupfert haben oder gemerkt haben, hey, wir machen das jetzt, weil machen jetzt alle irgendwie so.
Naja, also sehe ich das gerade richtig, der hat Sound Department, um Gottes Willen. Nee, der Director, also Regisseur hier, Adrian Carr, hatte ich jetzt gerade mal geguckt.
Der war auch Sound Editor dieses Films, da hast richtig. Du richtig geguckt.
Ja, aber er war auch Sound Editor von Crocodile Dundee.
Naja, das ist ja so eine große Australien-Gang, die sich versammelt hat in diesem Film. Also Sword of Bushido heißt es im Original, aus dem Jahr 1990. Und ist mit vielen australischen mit Schauspielern besetzt, aber australischer Regisseur, australischer Drehbuchautor. Und die sind halt zu den Philippinen dort geflogen, ist ja gleich um die Ecke. und haben dann dort ihre Actionfilme gedreht. Und ja, in diesem Fall war es eben einer der, ja, sagen wir mal, in dieser Übergangszeit zwischen den, also als diese 80er Jahre Einzelkämpfer, Action, Heldenzeit, der schon eigentlich zu Ende ging, hinüber in die 90er, wo es dann jetzt schon mehr in die Richtung, also wenn es um Actionfilme geht, waren so mehr Science-Fiction-Elemente dabei, ging. Also ist, glaube ich, so einer der letzten Vertreter seiner Art. Und ja, das merkt man ein bisschen auch dem Film an, ja, dass ja, die so ja, keine ja. Ideen mehr haben.
Nee, also weiß Gott nicht. Also das Schlimme ist halt, dass die eigentliche Handlung ja auch echt recht spät beginnt.
Richtig, also um mal kurz zusammenzufassen, um was es geht. Der Film dreht sich um den Ex-Navy SEAL Zach Connors, dessen Vater im Zweiten Weltkrieg irgendwie in Kriegsgefangenschaft geriet bei den Japanern und ein Zauberschwert gefunden hat. Nee, oder wie war das?
Nein, nein. Also, der Krieg war vorbei. Also, es war das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ich glaube, das wird so die Zeit gewesen sein, wo wahrscheinlich hier die Geschichte mit Pearl Harbor stattgefunden hat.
Nein, das war nach der Kapitulation. Also
nee, genau, nach der Aufgabe. Aber die Amis quasi halt sind dann sozusagen, ist er, der Großvater ist halt abgestürzt, irgendwo bei den Japanern. Die Japaner haben ihn halt gefunden und was haben sie gemacht? Scheiß drauf, Krieg ist vorbei, interessiert uns nicht. Sie haben ihn halt einfach mal geköpft. So.
Mit dem Schwert.
Mit diesem Schwert, genau. So, das ist auch kein Zauberschwert, sondern es ist halt einfach ein stinknormales japanisches Schwert.
Aber irgendwie ein wichtiges kulturhistorisch Bedeutsames.
Ja, und das ist verschollen, genauso wie halt eben der Großvater. Also man hat irgendwie die Leiche nie gefunden und er glaubt das halt nicht so ganz.
Ich habe auch mal Vater gesagt, sorry.
Nee, der Großvater. Und man glaubt das halt nicht so, also er glaubt das nicht so ganz, dass das halt alles verschwunden ist und begibt sich nun auf die Suche halt danach und ja, findet das Schwert auch und auch die Überreste seines Großvaters und dann will er das Schwert halt nach Japan zurückgeben und irgendwelche japanischen Gangster wollen aber kein Lösegeld dafür bezahlen, also weil es gibt so eine Art Finderlohn und deswegen wollen sie ihm das Schwert so abnehmen, obwohl er ja die ganze Zeit schon immer wieder sagt, dass ihm das Geld scheißegal ist, aber gut.
Ja, und davon noch abgesehen, musste er, um zu diesem Schwert zu gelangen, vorher in der ersten Teil des Films sich durch den thailändischen, vietnamesischen Dschungel, ich weiß es nicht mehr genau, es verschwimmt ein bisschen, kämpfen, um dort halt, naja, gegen andere, die auch das Schwert wollten, also die anzutreten oder halt gegen irgendwelche dahergelaufenen Dschungelgangster, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, und irgendwie hat das auch noch eine offizielle Mission, weil irgendwie geht...
Hat's?
Naja, das wird ihm ja geholfen von seiner... Navy-Assistentin da.
Na, ich hatte das so verstanden, dass sie ihm nur hilft als Dankeschön für den Dienst quasi halt, den er in seinem Land getan hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert in Militärkreisen, aber gut.
Ja, ich meine, er hat da noch Dienst an ihr selber geleistet, da war es ihm auch noch sehr dankbar dann dafür.
Also, das ist eine Szene, die wir später besprechen.
Ja, mein Highlight überhaupt von dem
Film. Ja, meins auch.
Also der Film, ja, die Handlung ist wirklich sehr schnell erzählt.
Dafür, dass die halt so lang auseinandergestreckt wird. Also sich halt also wirklich Zeit.
Also man hat tatsächlich viel Leerlauf und wenig Highlights oder sagen wir mal Action. Punkte dazwischen, die sich, wo du sagst, hui, jetzt geht's mal ab. Es ist halt viel und dann und dann und dann und nicht so sehr und deshalb und deshalb und deshalb. Und ja, Hauptfigur ist der Zach Connors, hier so ein totaler Mansman, also hier Mega-Commander, hat einen Knackarsch, riesige breite Schultern, aber ist total patriotisch und seine Oma ist auch die Beste und er will seinem Großvater quasi Genugtuung verschaffen, indem er ja dieses Schwert da findet. Blablabla. Da geht er halt dann los und im Dschungel trifft er dann Sue, eine, das ist die sozusagen die weibliche Hauptrolle, eine, was soll man sagen, eine Vietnamesin, die im Dschungel so für sich und ihr Dorf kämpft.
Ich dachte, das ist Thailand, wo die da rumrennen.
Oder Thailand?
Aber das ist im Endeffekt ist das halt eigentlich so ein Dorf, ich sage jetzt einfach mal, es ist Thailand, so ein thailändisches Dorf. wo sie, glaube ich, so ein bisschen wie als ob die da so Guerillakämpfer sind, halt eben sich da behaupten und gegen irgendwelche Buschräuber da durchkämpfen.
Ja, es ist, sagen wir mal, so klischee- und stereotypenhaft gefüllt, dass man jetzt nicht sagen kann, hey, da muss jetzt irgendeine Absicht dahinter stecken. Nee, du hast irgendwelche bösen Südostasiaten, die den armen Südostasiaten, die da in ihrem kleinen netten Dorf leben, das Leben schwer machen und die müssen sich halt mit Pumpkins verteidigen.
Ja.
So, genau. Und ja, der Zach Connors ist, sagen wir mal, ist auch nicht so einer, der jetzt vielleicht allein durch den Dschungel hätte gehen sollen, auf jeden Fall. Ja, wird schon gleich sein Guide, der ihn da durchführt. Stimmt, nee, hast du recht, thailändisch. Er bringt ihm ja thailändisch bei. Hahaha, Thai bei. Genau, der wird erstmal, geht erstmal drauf und dann überredet er irgendwie die Sue, dass sie mit ihm geht und ja, irgendwie, was war es, ihr Bruder oder ihr Freund? Also irgendwie der Champ des Dorfes.
Ja, ja, ich dachte, das war ihr bester Kumpel irgendwie so nach dem Motto. Das war nicht ihr Bruder.
Der kommt auf jeden Fall auch noch mit. Also der muss ihn natürlich jetzt im Zweikampf besiegen. Dann zeigt er, ist ja der Alpha-Man. Und dann sagt er, okay, ich folge dir wohin auch immer, damit du dein olles altes Schwert findest. Ja, und dann kommt noch irgendwie so ein Glücksretter, ein ehemaliger Vietnam-Veteran, der auch noch mitkommt und ja.
Na, der leitet die ja hin, weil er das Boot hatte. Der weiß ja, wo die Höhle ist quasi.
Ja.
Und ja, leitet die dann dorthin für irgendwie, glaube ich, 2 Kästen Bier oder Whisky oder was es war. Ja,
aber er spielt ein doppeltes Spiel.
Richtig, er spielt ein doppeltes Spiel, nämlich als sie das Schwert dann gefunden haben, betrügt er sie und oder verrät er sie sozusagen, will halt mit dem Schwert abhauen und geht dann aber in der Höhle aufgrund von, was ist es, irgendwelchen Fallen stirbt er dann halt. Genau. Weil es ja so ein bisschen Indiana Jones mäßig diese Höhle aufgebaut, ne, dass da irgendwelche Fallen sind, solche Bambusfallen und Zeug.
Und man muss ganz schön tief tauchen, um wieder rauszukommen.
Ja, ja.
So tief, dass die Kamera nicht mitgehen konnte. Ja, er bringt halt den besten Kumpel um, er ist selber tot, so, also erstmal so, ja, also da ist die Sue erstmal ein bisschen, scheiße, aber beruhigt sich dann auch wieder das hysterische Weib und ja, dann kommen sie in Japan an, obwohl es, glaube ich, auch nicht wirklich Japan ist, ne? Und dann kommen auch.
Nee, das ist das japanische Konsulat, glaube ich, halt dort in Thailand.
Und zufälligerweise sind auch noch ein Haufen japanischer Gangster da, die das eben noch abknüpfen wollen. Dann gibt es nochmal einen fetten Shootout/Sortout am Ende.
Ja.
In diesem
Konsulat.
Gangster. Ist das dann noch das Konsulat?
Keine Ahnung. Sah alles irgendwie gleich aus dann.
Auf jeden Fall kann er dann eben Zach Connor beweisen, dass sein, was war's? Gigi? Wie hieß das?
Ja, Gigi oder so ähnlich, glaube ich. Sein Gi. nur Gi, glaube ich, ne? Naja, er hat es im Film ja umschrieben mit, dass es so etwas wie eine Verantwortung ist, quasi eine Schuld, die er sich auflastet, eine Bestimmung, die er halt hat.
Ja, also wahrscheinlich.
Gibt wohl keine richtige Übersetzung dafür.
Ja, und ich vermute mal, der Drehbuchautor hat es nur irgendwo in irgendeinem Buch mal in einem Absatz gelesen und gesagt, hey, das benutze ich als Basis für die Charaktermotivation.
Ja.
Ja.
Naja.
Ja, und das war's.
Das war, genau.
Also die Gangster halten noch die Sue gefangen, er macht alle tot, sie macht auch ein paar tot. Da haben sie das Schwert, der offizielle Konsulatsmensch, der das eigentlich nicht wollte, sagt noch, Entschuldigung. Und jetzt hast du dein Hihi-Gigi erreicht und können wir nach Hause gehen.
Ja. Abspann.
Abspann ist wirklich so. Roll Credits.
Ja, also wie gesagt, die Story ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst, aber die strecken sie halt eben mit so Sinnlosigkeiten halt aus. Das ist Wahnsinn. Deswegen können wir eigentlich gleich schon mal in die Lone Highlights reingehen.
Ja, genau. Also die Highlights, also es gibt schon Highlights.
Ja, ja.
Aber es gibt auch viel Punkte, wo du sagst, skip, wenn du es halt nicht weißt, dann genau, das ist zum Beispiel die erste große Sexszene im Film. Also der Film hat tatsächlich einen Bubi-Index, wenn auch einen niedrigen, von 154.
Man muss jetzt ja nach allem greifen mittlerweile.
Wegen 2 Szenen. Ja, und es fängt so an. Er ist irgendwie halt sein Commander, er ist der Commander hier und hat seine schöne weiße Uniform an und geht da irgendwie zu seinem Stützpunkt. Und da hat er eine neue Assistentin, die jetzt aber nicht mehr Assistentin oder Sekretärin genannt werden darf, sondern Informationsoffizier. So, und da ist eine hübsche blonde Frau.
Die Billy.
Die Billy, genau. Gespielt von Judy Greer, die später die Frau von Richard Norton wurde. Ich vermute mal, da waren die schon zusammen. Oder vielleicht sind sie jetzt dadurch zusammengekommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
Also ganz ehrlich, wenn das erste Date von den beiden auch so abgelaufen ist, ne?
Also, zwischen den beiden herrscht von Anfang an eine gewisse sexuelle Spannung. Was daraus besteht, dass er anzügliche Bemerkungen macht und sie es gerne hinnimmt, weil er ja so super toll gebaut ist oder was weiß ich, weil er also ein Typ ist, ein richtiger Mann. Naja, auf jeden Fall geht sie dann noch halt zu ihm nach Hause, um da zu helfen, wo er gerade zufällig noch dabei ist, Hanteln zu stemmen und so ein Kram halt, oben ohne. Ja, und dann gibt die irgendwelche Koordinaten im Computer ein, hat er irgendwie so ein GPS-System, was eigentlich wahrscheinlich erst 20 Jahre später auf den Markt gekommen wäre, aber sei es drum. Und unter dem schönen blauen Licht des Fototisches, wo sie die Karten angucken, ja, dann beginnt dann die Verfuhlung. Ist eigentlich nicht schlecht gemacht, also sagen wir mal so, es ist die einzige richtige Handlung, wo es dann gibt, also wie soll man sagen, Einführung der Charaktere, Aufbau der Beziehung, dann die Verführung, Ausziehen und dann halt nochmal eine Einführung. Aber die sieht man dann nicht mehr. Also das ist schon eine Geschichte in der Geschichte. Die hat auch mit dem Rest der Handlung nichts zu tun. Also der kriegt halt ein paar Koordinaten am Ende gesagt, das hätten sie auch zusammenschneiden können. Ja, und dann zieht er ja halt die Uniform aus und die hat zum Glück sich komplett in die richtige Unterwäsche gepackt, die halt filmtauglich ist. ja, und dann gibt's halt ein bisschen Sex am Anfang.
Ja,
schön gemacht. Also ist auch allgemein ist der Film gut in der Kameraarbeit, die ist sehr anständig. Und ja, das Einzige, was ich noch so gemerkt habe, das Make-up-Department hätte ein bisschen mehr bei ihr ansetzen können. Das ist jetzt nicht gemein, das ist einfach nur so, die haben so einen, Tisch, so einen Leuchttisch, wo die halt sich drüber beugt und der kommt dann von hinten und so. Und sie hätte ein bisschen unreine Haut und das siehst du halt richtig fies, weil das Licht so nah von unten kommt. Und ihr quasi so ins Gesicht scheint, dass das halt irgendwie genau das betont, was halt jetzt nicht nach glatter, reiner Haut aussieht. Da hätte man durchaus mit Make-up ein bisschen nachhelfen können, wenn man, um das halt ein bisschen zu überdecken. Ich will jetzt keine Diskussion anfangen von wegen, natürliche Schönheit und sowas. Also wenn man so einen Film macht, dann möchte man da auch sicher auch sowas haben, dass das alles so fotomäßig aussieht. Ja. Gut, aber ja.
Ja, aber also ich, das leitet eigentlich überhaupt generell mein Highlight ein, weil dieser Hauptcharakter, ne, Zach Connors, der ist halt so wechselhaft die ganze Zeit. So, du hast dann also am Anfang, da war ich mir erstmal nicht so sicher, ob ich mit dem Charakter warm werde, weil der halt eben schon so, naja, so, ich will nicht sagen schmierig, aber schon so irgendwie so anzüglich die ganze Zeit ist, ne? Also du merkst schon so richtig, der will die jetzt verführen und so und diese sexuelle Spannung. Und dann macht er das aber eben nicht auf eine, ich sag mal, relativ romantische Art, sondern der wirft sich, also es grenzt wirklich schon, sie sagt es ja auch selber, es grenzt schon an sexuelle Belästigung.
Ja, freundliche Sexist vom Dienst ist.
Genau, und sie sagt ja dann auch irgendwas, General, das ist sexuelle Belästigung. Nicht, wenn der andere es auch will.
Ja, genau.
Wo ich halt sage, nee, so funktioniert das nicht. Das hättest du heute nicht mehr drehen dürfen. Und das Ding ist, es gibt ja später dann nochmal so eine Szene, wo dann halt die Sue sozusagen, die kommt da gerade aus der Höhle raus und sie motzt ihn ja dann voll quasi halt, dass jetzt ihr bester Freund ist halt tot, das Dorf ist ihm scheißegal, er will, dass er irgendwie das Schwert noch nach Japan bringen, wo er ja auch gemeint hatte, also ja, das ist halt meine Aufgabe, ich möchte es halt nach Japan bringen, das Schwert so, und ihr seid jetzt ja nur freiwillig mitgekommen, also was soll ich machen, hat er ja auch einen Punkt. Und dann ist es aber so, sie regt sich halt weiter auf und was macht er? Er küsst sie einfach und sagt so, jetzt reiß dich mal zusammen. Naja, und sie sofort, oh ja, das tut mir so leid, ich werde dich nie wieder anschreiben. Ich sage, hey, was?
Ja, weil halt seine Lippen so viel Testosteron enthalten, dass die dann sofort hin und weg sind. Da können die gar aber nichts machen tun.
Klar.
Ja.
Und ich glaube, sogar später, wenn die beiden dann noch in der Kiste landen, das ist auch schon wieder irgendwie so leicht, anzüglich, wie er das, glaube ich, dann
da kommen wir so noch das dazu
initiiert. Und dann ist es aber gleichzeitig so, wenn du halt die normale Handlung halt hast, dann wirkt der schon relativ sympathisch, der Charakter. Ne? Also im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Kickfighter, wo halt irgendwie so ein, die ganze Zeit dieser Hauptcharakter so ein Arschloch war, wirkt der hier tatsächlich ein wenig heroisch, finde ich tatsächlich. Weiß nicht, ob das halt auch wegen seinem komischen, ja, ich sag jetzt mal Bushido-artigen Lebensstil halt eben ist oder sonst irgendwas. Aber immer wenn es nicht um die Frauen ging, sage ich jetzt mal, war er tatsächlich ein guter Charakter.
Naja, und ansonsten war es halt so Standard aus dieser Zeit. Ne? Wir haben jetzt, also ich bin ja der Mann. Und ob die Frau Nein oder Ja sagt, das kann ich schon aus den Augen ablesen. Deswegen mache ich es einfach mal. Das denken sich ja viele Männer so von sich. Also erstens, dass sie das können und zweitens, dass sie so einen Körper haben wie Richard Norton. Von daher, naja. Ich sage mal so, aber die Szene ist zumindest auch interessant gefilmt. Man sieht jetzt tatsächlich nicht so viel. Also das sind andere Trash-Filme deutlich exploitativer.
Sie halten halt nicht extrem drauf, sondern sie verpacken es, sag ich mal, schon so, dass du wirklich sagen könntest, das hat so leichte Anleihen von so einem Erotikfilm, der halt eben nur so ein bisschen sexy sein will. Ne? Also nicht jetzt quasi im Sinne von, wir müssen jetzt hier alles zeigen, ich will hier die Breitbeinig will ich die Alte sehen und dann hier schön noch die Möpse und bla. Nee, das ist alles schon schön dezent gefilmt. Es sieht sogar teilweise, finde ich, haben sie die Frauen da echt gut inszeniert, dass das halt auch alles respektvoll ist, kannst du echt nicht meckern, ne? Und das für so einen Film aus der Zeit.
Ja, also wie gesagt, das hatte ich ja schon vorhin erwähnt, also ich finde gerade die Kameraarbeit ist auch so ein Highlight im Sinne von, dass das jetzt nicht so eine Vollkatastrophe ist. Also sie hat durchaus gute Ideen, die haben auch kreative Umsetzungen. Also der Kameramann hat tatsächlich nach diesem Film noch eine größere Karriere hingelegt. Der ist jetzt vor allem so im Premium-Fernsehbereich unterwegs. Er macht zum Beispiel jetzt für diese Serie For All Mankind ist er der Hauptkameramann. Also man hat auch für andere Fernsehserien das gemacht. Also da hatte man schon erkannt, da konnte man erkennen, dass der Mann Talent hat und er hat es auch umgesetzt. Ich vermute mal, es musste sowieso alles sehr schnell gehen. Es ist jetzt nicht so, dass das durchgängig ist, weil wahrscheinlich Zeit und Budget. Ja, aber benutzt halt so bestimmte Sachen, die halt so ein bisschen aus der Reihe fallen, wenn es um solche Filme geht. Also die Nachtaufnahmen, die haben alle so einen Blaustich, der vermutlich dadurch zustande kommt, dass er so einen Kunstlichtfilm benutzt hat. Vielleicht ein bisschen fachchinesisch, aber also es ist kein richtiger Filter, weil sonst wäre zum Beispiel, wenn die dann Feuer machen, dann wäre das auch blau, sondern es ist kann auch sein, dass nochmal ein Filter das nochmal verstärkt, aber es ist irgendwie so, dass da halt wahrscheinlich ein Film eingelegt wurde, der hauptsächlich für Kunstlicht ist und im Tageslicht oder halt in der Nacht wirkt das Blau dann nochmal intensiver und dadurch gibt es so einen ganz eigenen Look in den Nachtszenen, der fast schon sehr etwas künstlich wirkt oder überhöht, aber ich fand das jetzt nicht schlecht, das war echt mal was anderes als irgendwie halt, wir drehen bei Nacht und machen irgendwo, kommt ein riesen Scheinwerfer, das ist der Mond. So, und der erhält alles. Also, ja, da durchaus auch mal, darf man auch mal loben. Oder zum Beispiel, wo die in der Höhle dann nachher sind und wo die dann mit den Fackeln dann rumlaufen. Also, tatsächlich wird alles nur von den Fackeln erleuchtet. Und das sieht dann auch geheimnisvoll aus. Also, wenn die da durch die Höhle gehen und dann auch so dann in diesem Becken landen dort, wo halt dann wieder so dieser Tümpel dort, wo sie dann abtauchen müssen, das sieht schon irgendwie gut aus. Das ist jetzt nicht so, also da gibt es bei High-Class-Filmen gibt es echt schlimmere Beispiele, muss man sagen.
Ja. Also, ich finde, da kommt auch so ein bisschen so ein Abenteuer-Ansatz. Ich wusste ja erstmal lange Zeit nicht, wie sie sich das jetzt vorgestellt haben, ne? Ob das vielleicht wirklich so ein Abenteuerfilm wird, wo sie halt dieses Schwert die ganze Zeit suchen, bis dann zum Schluss. Das haben sie aber ja relativ schnell dann eigentlich erledigt gehabt, aber zumindest kam da so dieser Abenteuer-Aspekt wenigstens auf.
Ja, genau. Also es fängt ja schon so an mit so Pumpguns im Dschungel.
Ja.
Das fand ich noch wir ganz waren, cool.
Wir waren voll bei Mission Condor irgendwas, weißt du, so nach dem Motto irgendwie der harte Arm der Götter oder irgend sowas.
Und dann kommen halt die Suede und
so. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie tatsächlich von ihrem Rambo-Outfit dann eigentlich dann irgendwann so wirklich nur so diese Denzel in Distress war.
Ja, das ist so, kann man es jetzt mischen, das hätte ich gesagt, das ist auch so ein Lowlight tatsächlich, dass du von vornherein die Charakterentwicklung bei der Sue ist echt schlecht.
Ja, dann können wir es ja gleich als Lowlight so nennen.
Also das die stimmt. Ist halt wirklich so, die fängt gut an, die ist so ein bisschen Badass, so die einzige im Dorf, die irgendwie mit einer Knarre umgehen kann und irgendwie das verteidigt und am Ende ist halt wirklich nur so die Maid in Nöten.
Ja, ist ein bisschen schade.
Also wirklich, die Maid in Nöten. Also sie hängt dort von der Decke, Arme hoch, gefesselt, blankbusig, aber die Haare drüber. und ist dann halt, ja, die Gefangene muss dann noch irgendwie Nippelzwickfolter erdulden.
Das fand ich auch ein bisschen. Da musste ich mich so ein bisschen an Scrubs erinnern, wo hier irgendwie, weiß ich, da hatten sie irgendwie JD festgehalten, weißt du? Und diese Gloria, die ältere, was ist sie eigentlich, so angehende Doktorandin irgendwie quasi, die fängt dann irgendwie so an, so, ja, wer jetzt Dr. Dorian richtig schön ärgert, der kriegt irgendwie zur Bestrafung 3 Tage frei bezahlten Urlaub oder irgendwie sowas halt. Und sie sofort, Nippelzwicker, zack!
Ja, die schreit auch noch so, als würde er irgendwie gleich was wegschneiden.
Ja, ja.
Also, man sieht, also er greift da doch daneben, das siehst du sogar. Und das
schön ist es trotzdem nicht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Ja, was ist so? Was für harte Gangsterdose sind. Also
ich hab das noch nicht begriffen, warum die eigentlich fast komplett ausgezogen haben. Also, was sollte das? Ist es nur Erniedrigung? Ist es,
Das ist dann wieder der Exploitation-Aspekt.
Na, ja, na ja,
also sie, am Ende darf sie auch noch mal irgendwie ihren Peiniger töten, aber sie kriegt halt auch keinen coolen Spruch. Also irgendwie ein One-Liner hätte da sehr, also das hätte ich mir gewünscht. Stattdessen sagt sie irgendwie, jetzt töte ich dich.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist sowohl Highlight als auch Lowlight zugleich bei mir, weil es gibt ja tatsächlich einen schönen One-Liner, ne? Das ist ja der, wo dieser Ninja angreift, also dieser ganze Ninja. Ja,
Moment. Also, nicht so viel verraten. Bleib mal hier. Ja.
Genau, dieser One-Liner halt eben so. Da gab es halt einen schönen. Und ansonsten ist der Film echt rar besät, was das angeht. Fand ich ein bisschen schade, weil der hätte sich öfters mal angeboten.
Richtig. Und also gerade bei der Schlussszene, da hätte man noch irgendwas oder sie noch mal in die Nippel zwingen, was weiß denn ich? Ach ja, aber es ist halt so die ganze Film durch, ne? Sie wird halt so irgendwie von der eigenständigen, harten Frau zu so einem kleinen Anhängsel.
Ja.
Und also gerade die Szene, die du vorhin angesprochen hast, also da ist der beste Freund ist tot, sie sind gerade so irgendwie dem Tode in Ron und dann sagt sie dem Zack mal halt die Meinung. Und zwar mit durchaus nachvollziehbaren Argumenten.
Ja.
Und dann ist halt, gibt dir einen Knutsch und sagt, ach, tut mir leid, ich hab's nicht so gemeint. Und dann gehen sie durch Japan flanieren und sagt, du kriegst die ganze Kohle. Ach, das ist tausend Dank. Ja, tausend Dank, dass du hier mein bester Freund dafür sein Leben lassen musste und ich fast getötet. La, 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 la. Ja, alles wieder. Ja, ist ein bisschen inkonsequent.
Das kannst du ja sehen. Leider. Ne. Naja, ja, wollen wir noch ein weiteres Highlight nennen?
Ja.
Weil da würde ich tatsächlich jetzt mal auf diesen Ninja-Kampf ankommen.
Ja, also das ist so dieses Zwischenstück. Da sind sie quasi raus aus dem Dschungel und noch nicht irgendwie mit den Japanern in Kontakt so richtig. Aber
na die, doch.
Ja, aber noch nichts übergeben oder irgendwie sowas.
Sondern, nee.
Aber die bösen japanischen Gangster schicken einen Ninja.
Ja.
Der da überhaupt nicht auffällt, dass er dort in Ninja-Klamotten durchs Hotel läuft.
Also davon mal abgesehen, dass der als Ninja überhaupt nichts getaugt hat, dieser Typ. ist es, also diese Szene ist halt einmal so typisch Actionfilm-mäßig und dann wird sie ja auch so richtig Slapstick-mäßig. Ja. So, weil also die kämpfen halt nur so ein bisschen, wenn du es jetzt einen Kampf nennen willst, also der schmeißt irgendwie die ganze Zeit halt so ich, das waren keine Dartpfeile, aber es waren irgendwie wie so
ja, diese Wurfpfeile, längliche, diese
ja, so Wurfpfeile, genau. So, er, Richard Norton weicht nun eben aus und kloppt sich so ein bisschen mit ihm auch schlecht.
Hält auch mal eine Bettdecke hin, die den Wurf dann aufhält.
Ja, und irgendwann schlägt er ihn, glaube ich, so, dass er aus dem Fenster fliegt irgendwie. Aber er kann sich ja mit einem Seil oder was es ist.
Nein, er hält sich an einer Lampe fest, die noch eingesteckt ist.
Genau, so fliegt dann halt runter aus dem Hotel und man denkt, naja, das wird er nicht überleben. Nee, er hat es geschafft.
Moment. Also, das muss ein Moment, nicht so schnell. Er hängt an der Lampe, an dem Stromkabel. Das Stromkabel ist unglaublich lang. Also irgendwie 2 Stockwerke. Der hängt da dran. Richard Norton guckt sich erstmal um. Es dauert ein paar Sekunden, bis er auf die Idee kommt. Ach, guck mal, da steckt eine Steckdose und zieht so. So, und zieht den Stecker raus und sagt, das Licht brauchst du jetzt nicht mehr. Der fällt nochmal 4 oder 5 Stockwerke runter auf so eine Art Vordach. Und dann denkst du, es ist halt tot. Aber nein. Was passiert?
Er hat es überlebt, geht noch mal eins runter quasi auf die Straße. Und dann kommt so eine typische Simpsons-Szene, ne? Er guckt nach oben, hält die Faust in die Höhe und droht quasi Richard Dorton. Wirklich so, jetzt kriege ich dich auch beim nächsten Mal. Also wirklich, da hätte es echt noch gebraucht, dass daneben einer steht, da stärker drohen, mein Sohn.
Ja. Und was passiert dann?
Ja, und dann kommt ein Bussefährt um. Und das wird dann schön garniert mit Richard Norton, der dann quasi darauf antwortet. Also die Sui fragt ihn dann, wo ist er, was ist mit dem Ninja passiert? Er hat den Bus genommen. Also wirklich, diese ganze Ninja-Szene, das ist glaube ich, das absolute Highlight von dem ganzen Film.
Vor allem, dieser Ninja, der fällt dann drunter und denkst, okay, aber dann rappelt er sich hoch und denkst, okay, ist schwer verletzt. Aber er tut sich nochmal ein bisschen abschütteln und dann ding, 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 kann er sich auch noch so mit dem Handkantüberschlag da wieder nach unten bewegen. Aber es ist halt Ninja, die wissen, wie man sich abrollt.
Ja, selbstverständlich.
Ja, ja. Also eine andere Highlight-Szene, die gibt's dann, jetzt vorher oder nachher?
Ja, kommt drauf an, was du nennst.
Also die großartige Rennkart-Verfolgungsszene.
Ja, die Mario-Kart-Verfolgung, erst danach.
Die war danach, okay, die geht das so durch so eine Art, ja, keine Ahnung, sieht aus wie so ein dörflicher Distrikt oder sowas. Auf jeden Fall, also man muss die mal sagen, okay, ein bisschen originell, ein bisschen sich mal was anderes überlegt. Also die Gangster sind irgendwie, ich hab's wieder vergessen, was sie gemacht haben. Haben die das Schwert abgenommen? Nee, oder?
Na, sie haben hauptsächlich sie, also sie wollten halt, ich glaube, die waren irgendwie gerade unterwegs.
Ja, ja, ja.
Und da kamen die halt eben, sollten das abnehmen und haben dann aber nur die Sue halt quasi halt eben gefangen genommen. Und genau, der hatte das Schwert nach wie vor halt irgendwie bei
richtig,
sich.
Richtig, also mit ihrer schwarzen Limo packen sie ein und fahren davon. Und der Dings kann sich ja helfen, weil es ein kluges Köpfchen. Nimmt irgendeinem Jugendlichen dort sein Rennkart ab. Also richtiges Kartauto. Und macht sich hinterher. Und der Kart ist auch noch so schnell, dass er tatsächlich ein normales Auto einholen kann.
Es hätte echt nur gefehlt, dass die irgendwie mit Schildkrötenpanzern oder Bananen um sich geworfen hätten. Ja.
Oder dass er durch eine Scheibe durchfährt oder sowas. Ja. Also, es ist auch nicht schlecht gefilmt, ne? Also, der Richard Norton, so wie es aussieht, hat das Ding selber gefahren. Also, Hut ab. Also, das ist, ich meine, Hut ab. Gut, so schnell sind die ja nicht. Also, jeder kann, ich habe das auch als Teenager gemacht, aber.
Also, das Ding ist, das hat er sich ja auch wieder vom Hongkong-Kino abgeguckt, weil Jackie Chan hat das in mehreren Filmen, hat er das auch gemacht, dass er mit so kleinen Autos halt rumgefahren ist. Also, da gibt's doch hier bei hier Armor of God, also hier rechter Arm der Götter sozusagen, da hat er ja auch so ein Minikart, mit dem er halt rumfährt. Ja.
Okay, dann.
Das ist sogar so ein halbes Liga-Auto irgendwie so. Und ich denke mal, das wird so ein bisschen Hommage gewesen sein, dass er quasi sagt so, ha, hier, Hommage an Jackie Chan, ich versuche auch mal so einen Quatsch.
Okay, dann nehme ich das mit der Originalität zurück. Ich kann das halt nicht, weil ich jetzt kein Verfolger des Hongkong-Action-Kino bin. Naja. Auf jeden Fall sah es aber zumindest mal nach was Neuem in dem Sinne aus und das mit was anderem halt, sag ich mal.
Also ich sag mal, für das westliche Publikum war das schon neu, das kannst du schon sagen. Und ich sag mal, du hast es ja auch nicht so oft verbaut. Das war jetzt in dem einen Film, hat das Chan mal gemacht, vielleicht noch in irgendeinem anderen irgendwie so, aber das ist schon, es ist was anderes, als wenn er sich jetzt nur ins nächste Auto oder aufs nächste Motorrad gesetzt hätte und die verfolgt hätte. Es ist schon mal was anderes.
Ja, und er holt sie auch fast ein und dann die Kamera ist auch mal vorne mit dran montiert an dem Teil. Das sieht irgendwie schon cool aus. Also, was ja damals auch wirklich nicht einfach war, weil es gab noch keine GoPros, liebe Kinder. Da mussten die halt die kleinste Kamera nehmen, die sie haben. Und wahrscheinlich auch noch irgendwie halt so ein riesen Ding da vorne ranbauen, damit das funktioniert. Weil das sieht so aus, als hätten die jetzt den nicht auf einen Anhänger gesetzt und gezogen. Das geht schon doch so schnell. Ich weiß ja nicht genau, wie sie das Gerät haben, aber es sieht schon irgendwie cool aus. Und auch wenn sie hinter ihm herfahren, kommt auch ganz gut. Also wie gesagt, Kameraarbeit reißt schon ein bisschen was raus. Das Ende hingegen ist aber wieder eine Enttäuschung, weil dann geht er über so eine Schanze drüber. Also irgendwie so ein Bootsteg, der zu so einer Schanze wird und landet in einem Fischernetz und im Boot. Aber man sieht das überhaupt nicht. Man sieht nur quasi so Nahaufnahmen, rum, er fährt hoch, Schnitt. Die Kinder gucken ihn an, lachen ihn aus und Schnitt und er ist dort gelandet. So wie beim Tatort, wenn wir die kein Geld haben. Dass man dann nicht sieht, wie die Karre einschlägt. Vielleicht wieso auch die Kamera, ich weiß nicht, war irgendwas kaputt oder der Film blieb hängen. Auf jeden Fall.
Ja, vielleicht hatten sie auch Angst, dass sie das Go-Kart kaputt machen. Du weißt ja nicht, wie teuer das Ding ist.
Ja, ich glaube nicht, dass sie das Go-Kart kaputt gemacht haben, also oder dass sie das nicht hätten kaputt machen können. Also irgendwie hat da wahrscheinlich nicht was geklappt, vermute ich, an dem Stunt. Und deswegen mussten sie dann sich irgendwie notbehelfen.
Vielleicht haben sie so aus Zeitgründen weggeschnitten, wer weiß das schon.
Ja, es ist halt, aber es ist so ein bisschen auf Slapstick gemacht, aber man hätte ruhig richtiges Action-Slapstick machen können. Also es ist ein bisschen schade, dass man da nicht sieht.
Ja, ja.
Aber ja, die Szene an sich sticht heraus, sagen wir es mal so.
Ja. Ja, weiteres Lowlight ist natürlich dann wieder die ganze Kampfeinlage von Richard Norton. Also ich finde, das ist stellenweise ein bisschen besser, als was wir bei Kickfighter gesehen haben. Wenn man auch mal überlegt, wer bei Kickfighter der Endboss war. Aber ich war doch sehr enttäuscht, wo er ja gerade diesen ersten Kampf hatte, halt gegen diesen Typen, der sich irgendwie so als den Dorfchamp rausstellt und der krass Muay Thai kann, und das war eigentlich nix. So. Also das sah schon wieder nicht richtig schön sauber aus, als ob die das beide nicht richtig choreografiert hatten. Ich hatte auch immer so das Gefühl, dass Richard Norton aufgepasst hat, dass er mit seinem Fuß nicht zu weit nach oben tritt, um ihn nicht irgendwie schlimm zu verletzen oder sonst irgendwas. Weil du siehst, dass er seine Kicks irgendwie immer so ein bisschen abstoppt, wenn der so gerade so auf Mittelhöhe des Körpers ist quasi.
Ja, ja, ja.
Und das fand ich halt ein bisschen traurig. Das hast du halt auch, das Problem hast du auch dann bei dem Ninja, da ist es nochmal genauso. Ich finde es halt relativ gut, dass sie das am Schluss so kaschiert haben, dass sie dann ihm halt eben ein Katana benutzen lassen haben. Und das ist halt eher so ein Katana-Endfight war. Weil ich auch vermute, dass sie für einen normalen Martial-Arts-Kampf einfach keine Ideen gehabt hätten.
Tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass gerade beim Endkampf, dass da irgendwie ihnen die Ideen ausgegangen sind. Also diese Erstürmung von diesem Gangster-Wohnsitz, sei jetzt mal, ist also große Villa-mäßig hier mit überall Wachen und sowas, so das Typische. Also wie er da reingegangen ist, das war schon wieder ulkig. So den irgendwie einen nach dem anderen den Hals umgedreht.
Ja.
So mit den billigsten Tricks, bringt den zum Stolpern und dann er hat sein Genick gebrochen. Aber soll ich sagen, also die, was dann halt, ja,
Der Endfight
war halt wirklich nur Schwertkampf hin, her, zack, 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 und da waren halt es war nicht so ausgearbeitet, die hauen halt aufeinander ein und ja, dann erwischt den halt irgendwie so am Ende und das ist halt so.
Naja, also ich finde, wenn du jetzt, also das Problem ist ja immer zwischen so, also bei so einem, ich sag mal, Schwertkampf von so Samurais, wenn du es jetzt mal so nennst, im Endeffekt ist ja das Problem, dass ja in der Realität die eigentlich relativ langweilig sind, weil die ja eigentlich mit so wenig Schlägen wie möglich versuchen, den Gegner umzubringen, so. Das heißt ja zum Beispiel bei Akira Kurosawa kannst du das halt sehr gut beobachten. Aber für einen Film ist es natürlich langweilig. Für einen Film muss es spektakulärer aussehen. Da muss es halt schon so ein bisschen in Richtung Highlander gehen, wo man dann irgendwie aufeinander drauf drescht mit dem Schwert, dass die Dinger eigentlich fast schon kaputt gehen. Und da fand ich das hier doch relativ gut gemacht, dass die das im Endeffekt schon so hingestellt haben, dass sie jetzt halt, wie so zwei Krieger halt eben sind, die definitiv wissen, wie man mit so einem Schwert umgehen muss und dann halt schnelle Striche halt brauchen im Endeffekt, um den anderen halt niederzustrecken.
Das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine tatsächlich einfach, dass man wie so eine Story dann also erzählt, so der Anfang und dann irgendwie noch so ein Punkt, wo es vielleicht gefährlich wird und dann so ein Das ist nicht so richtig auschoreografiert im Sinne einer richtigen Choreografie. Und das ist halt schade. Also es wirkt halt so, als hätten sie sich das nur irgendwie am Schluss oder vor Ort oder einen Tag vorher so überlegt. Es geht schon ein bisschen durch verschiedene Räume und so. Das ist irgendwie ganz nett, aber das ist halt, jeden Raum passiert mehr oder weniger das Gleiche. Aber das ist halt auch, aber sagen wir mal so, wie der Kampf zustande kommt, das ist natürlich auch super. Irgendwie, die haben alles umgebracht, aber der Gangster sagt, ich will dich Mann gegen Mann besiegen.
Ja.
Und die Suya, du, wir haben Knarren, ich blute. Also du solltest jetzt eigentlich erschießen, doch, nimm das Schwert. Nein. Ich kämpfe jetzt Mann gegen Mann, wie es die Ehre gebietet.
Na, vor allem, was ich da zum Kotzen fand tatsächlich, war dann halt so dieser letzte endgültige Schwertschlag, weil er bietet ihm ja an zu sagen, so ja, denn jetzt enthaupte mich dann auch irgendwie so wegen Ehre oder was weiß ich nicht, was da der Grund dafür ist.
Ja.
Und er macht's halt nicht. Und dann stirbt der Typ ja aber trotzdem so. Da hätte ich mir gedacht, hättest du doch jetzt nochmal zuhauen können, du Vogel.
Ja, die Suhe hält ihn nochmal ab.
Bietet dem Zuschauer doch nochmal was.
Oder dass der, oder das ist typische halt wenigstens, ne, der Bösewicht bietet an, töte mich, hat aber noch irgendwie ein Schwert, ein Messer in der Hinterhand, um ihn, will ihn reinlegen und dann hat er einen moralischen Grund, ihn umzubringen, sozusagen.
Ja.
Aber das gibt's ja auch nicht, ne? Verblutet halt einfach.
Also einfach weggehen können. Ich muss ja generell sagen, die stellen sich am Ende, stellen die sich auch alle ein bisschen bekloppt an. Also ja. Die Sue, die stellt sich ja dann irgendwie, das ist dann klar, der Typ hat halt eine Schusswaffe, der letzte Typ, weil er ja auch diesen komischen vom Konsulat irgendwie abknallt. Und was macht sie? Erst sind sie in Deckung und dann geht sie halt voll aus der Deckung und weiß halt aber, dass der auf jeden Fall noch genug Kugeln hat und lässt sich halt von ihm irgendwie anschießen, wo ich mir denke, was soll der Quatsch?
Ja. Ja, also, ja, ich meine, immerhin passiert was, ne? So das richtige Lowlight bei dem Film sind halt so der Mittelteil, wenn die halt.
Also, ich muss ja generell sagen, die haben für das Ende wahrscheinlich alles, was die noch so an Blutkapseln und Zeug da gehabt haben, haben sie fürs Ende verwendet.
Ja,
weil vorher war ja überhaupt nichts.
So. Ja, also, selbst wenn da rumgeschossen wurde und so. Und gut, ja, es gibt eine Szene, die steht für mich an der Grenze zwischen Highlight und Lowlight. Da kommt irgendwie die Suega mal am Anfang. Als sie quasi, sie hat ja im Prinzip auch den Zach Connors gerettet, ne? Der wäre ja schon eigentlich am Arsch, wäre sie nicht gewesen. Also der lässt sich hier durch den Dschungel führen und wird dann überfallen. Sein Guide wird umgebracht, aber auch eigentlich nur, weil er natürlich Widerworte geben muss. Und sie bringt die Gangster um und sowas und kommt dann zurück in ihr Dorf mit ihm. Und wir denken schon wieder, wieder Dorferstürmung, geht schon wieder los. Aber sie kommt dann hin. Mutti! Licht blutend auf den Treppen und sie geht hin und sagt, bist du verletzt? Das fand ich schön. Mutti ist verletzt und Mutti will auch keine Hilfe, es ist zu spät. Wie immer halt, ne? Es ist zu spät.
Nee, sie sagt ja bloß so, trag mich rein, damit ich nicht wie ein Hund auf der Straße sterbe.
Genau, ich will drin sterben.
Ja. Und ich glaube, sie schaffen es nicht mal, oder? Es ist doch so, die Kamera fährt raus und eigentlich siehst du schon, dass es eigentlich schon zu spät ist. Ist auch schön, ne? Dass die noch so lange überlebt, bis die halt wirklich in das Dorf zurückkommen, um zu sagen, halt, ja, bring mich jetzt rein, damit ich da drinnen wenigstens mal drauf gehen kann.
Genau, hier ist ein bisschen warm. Ja, aber dann beginnt halt aber auch so der große Teil, der tatsächlich sehr, sehr tröge ist. Also, gerade durch den Dschungelstapfen, da passiert nicht viel. Als er im Dorf irgendwie seine Cycling da, also er ist schon ein halber Ninja Turtle eigentlich, was der alles kann. Ja, es hätten eigentlich bloß noch, weiß nicht, einen Stock und einen, das hat er mal mit dem Stock bestimmt, aber Nunchucks haben noch gefehlt. Das kann auch gut mit den Size. Also, das macht er auch schön.
Der hat ja eine Ausbildung. Es ist ja nicht so, dass er das alles nicht kann, aber ich finde das immer so ein bisschen schade, dass die Regisseure es nicht einsetzen oder dass die keine Stunt-Choreografen hat. Was weiß ich nicht, was das ist. Er macht ja auch selber Stuntwork in vielen Filmen oder für viele Filme macht er ja die Stunt-Koordination. Und aus irgendwelchen Gründen schafft er das halt in vielen von diesen amerikanischen Produktionen nicht, das mit einzubauen. Entweder haben die keine Zeit dafür, dass es halt wirklich so eine Schnellproduktion sein muss und Ende im Gelände. Oder der Regisseur wollte es halt einfach nicht.
Ja, also das ist, keine Ahnung, das wurde halt nur so als Art Showkampf und nicht Showkampf, also einfach so eine Showanlage von ihm gezeigt. Ja. Kamera fährt ein bisschen drum um ihn herum und die Kinder gucken ihm zu und alles und so. Wah. Ja, aber das war's dann auch. Also der benutzt die nie wieder im Film. Und wenn sie dann durch den Dschungel gehen, das ist wirklich das Tröge, hin und her latschen und irgendwie reden und dann Sonnenuntergang und also irgendwie haben sie da versucht, auf die 100 Minuten zu kommen und dann ist es halt wirklich nicht viel, was dann dabei rumkommt. Und nicht mal, dass da noch, ja, es gibt so eine dumme Szene, wo eine Schlange, das war da glaube ich noch ganz am Anfang, aber sowas kommt dann halt, irgendwie eine Schlange vom Baum und Richard Norton stellt sich davor und packt die so am Kopf und
tut hat
die
er weg. Ja nicht mal gemacht, die Schlange hängt ja so runter und guckt ihn an und die ist so relativ weit von ihm entfernt sozusagen, ja. Der guckt sie eigentlich nur an, so, naja, macht nichts Falsches und dann gehen die halt weiter, so, also da passiert halt auch dramaturgisch halt nicht wirklich was, nicht so, dass er die Schlange irgendwie wegschlägt, dass die Schlange nach ihm schnappt oder so, sondern die ist halt da, so. Ja. Das ist wie, als wenn du im Dschungel irgendwie ein anderes Tier erspähst und mal kurz guckst, na, wo geht's jetzt hin? Aha, tschüss, weiter geht's, so. Und das ist ein bisschen schade, weil, also das Ding ist halt, ich sag mal, in vielen Hongkong-Actionfilmen gibt's halt sowas auch, dass du halt erst so in der zweiten Hälfte erfährst, was ist denn jetzt eigentlich so die Hauptstory oder wo geht's denn eigentlich hin? Ding ist aber an der ganzen Geschichte, dass halt eben dort immer wieder Action-Set-Pieces halt sind, die dich halt bei der Stange halten. Das fehlt hier manchmal so ein bisschen. Du merkst halt, dass sie dann mal sowas wie mit diesem Ninja halt reingesteckt haben, um mal wieder alles ein bisschen aufzulockern oder diese Verfolgungsjagd im Go-Kart. Aber es reicht halt nicht. Also es ist jetzt auch nicht so denkwürdig oder sonst irgendwas. Und du müsstest normalerweise, gerade in der ersten Hälfte, müsstest du viel, viel mehr Action-Set-Pieces reinbringen, anstatt dieses komische Showcase mit seinen Nunchucks und diesen ganz kurzen Kampf gegen diesen Muay Thai-Typen, anstatt da ihn durch den Dschungel warten zu lassen.
Ja, also ich würde auch noch sagen, dass irgendwie der Einzige, der ein bisschen so, sagen wir mal, heraussticht als Nebenfigur, ist tatsächlich dieser Jerry, dieser Vietnam-Veteran, weil der halt so ein bisschen abgefuckter Typ ist. Ist übrigens der Drehbuchautor, der den spielt. aber der ist halt auch schnell tot. Also da.
Ja, also da hatte ich auch erst gedacht gehabt, dass der vielleicht noch eine weiterführende Rolle spielt, aber den haben sie recht schnell aus dem Spiel genommen. Und er war ja wirklich für nichts eigentlich gut. Also er hat sie maximal zu der Höhle geführt, verrät sie dann, stirbt dann auch relativ schnell dort an Ort und Stelle und das war's. So, also das ist halt wie, das hätte auch eine Episode aus einer Serie sein können.
Ja. Also es gibt halt viele Bösewichte, die mal wieder kommen und gehen und so. Und keiner wird auch richtig aufgebaut, dass er nun der Hauptbösewicht ist oder dann so von also, längerer Tragweite ist.
Naja, also gerade dieser japanische Obertyp da, der da das Schwert haben will, der kommt ganz, ganz spät erst ins Bild. Du hast auch nicht so richtig, verstehst auch nicht so richtig, was seine Motivation ist, außer er will halt Geld sparen. Weil, naja, er sagt ja immer wieder, also die japanische Regierung schuldet diesem Yankee, sie sagen es auch wieder, diesem Yankee gar nichts, weil das ist ja quasi, ja, Welt, also wie sagen sie es irgendwie, das ist halt irgendwie, naja, japanisches Kulturschatz oder Gut oder was auch immer sozusagen, das steht ihnen halt rechtmäßig zu, da müssen sie halt nicht dafür zahlen, dass es jemand gefunden hat. Und, das war's, das ist die Motivation. Also der hat halt einfach gar keinen Bock, dass halt die japanische Regierung, was nicht mal seine eigene Kohle wäre, aber er hat einfach keinen Bock, dass die japanische Regierung diesen Typen halt Geld bezahlt, dass die das Schwert jetzt wieder kriegen. Und das finde ich ein bisschen wenig.
Na, er ist halt ein Verfechter gegen Raubkunst. Das finde ich schon wichtig. Leider muss er
ja,
das
in seinem Leben bezahlen. Aber es wird ja nicht so, ich wollte schon sagen, es wird ja nicht so krass dargestellt. Das ist ein bisschen
schade. Ja, da fehlt es dann irgendwie in allen Ecken und Enden. Das ist so ähnlich wie dieser einen Tauchgang dann in der Höhle. Also das ist nun wirklich das Allerunterirdischste, was sie machen können. Ja. Also genau, sie müssen ja, also sie sind in dieser Höhle. Der einzige Weg rauszukommen ist, sie sagen, sie müssen irgendwie tauchen und dann freischwimmen. Wird so angedeutet. Und was machen die? Die beiden holen Luft, gehen unter Wasser, Schnitt, wir sind draußen, irgendwie ein kleiner Wasserfall und dann push, kommen sie hervor.
Ja. Aber auch so, als ob sie schon irgendwie schon mal aufgetaucht wären, ans Ufer, ihre Sachen abgelegt hätten und nochmal reingesprungen wären.
Ja, die kriegen auch kaum Luft. Es war aber offensichtlich sehr, sehr nervenaufreibend. Es war so nervenaufreibend, dass man es lieber rausgeschnitten hat. Ne? Dann will ich es ja nicht zu schlimm machen. Das ist schon schlimm. Ja, ach so, ja, genau, mein absolutes Lowlight, also wo mein Highlight die erste Sexszene war, ist mein anderes Lowlight die zweite Sexszene, weil dann halt mit Sue, so, dann sind sie da halt irgendwie im Hotel unter der schönen Bettdecke, da wird das gefilmt, ja, die Frau ist auch attraktiv, der Mann ist auch attraktiv, aber ich will nicht Richard Norton zugucken, wie er Frauen irgendwie die Beine abschlägt. Das finde ich nicht schön. Das fand ich nicht sexy. Das muss ich leider sagen.
Ja, es ist nicht so geil gewesen. Also ich fand die Idee fand ich ganz nett, weil das hast du ja in vielen von diesen Filmen auch ganz schön gemacht bei Pearl Harbor, wo sie quasi halt so ein bisschen diese Bettdecke als wenn es so ein Seidenlein wäre, was so über die schwebt und
ja,
wie da, so eine eigene Welt und alles sieht so da, unschuldig aus.
Kannst du auch so schön von hinten beleuchten, da ist das Licht ganz weich und alles, ja.
Naja, das ist alles ganz schön. Und dann irgendwann zieht er ja so die Decke rüber, weißt du, und das war's.
Genau, ich bin fertig, genau.
Ja. Ja, also ich muss so ganz ehrlich sagen, ich fand die Sexszene auch nicht ansprechend, weil du auch irgendwie, hatte ich ein bisschen so das Gefühl, sie hat da nicht so richtig Lust drauf. Also ich weiß nicht, ob es von der Darstellerin so ausging, als ob die das nicht so gerne möchte, aber du hast schon gemerkt gehabt, die erste Sexszene, da war jedenfalls, da wollten beide so, oder zumindest haben sie schauspielerisch da mehr reingelegt. Bei der war das tatsächlich, dass das eher von Norton ausging, die ganze Sache.
Und
sie liegt halt machen lässt, so nach dem Motto.
Also Sexszenen muss man auch spielen können, so ist es nicht, ne? Aber
selbstverständlich.
Sie wirkte irgendwie sehr verschüchtert und hat wahrscheinlich ihr keiner geholfen, diese Schüchternheit zu überwinden, vermute ich mal. Also ich kann mir das schon so vorstellen, dass sie wahrscheinlich so mehr oder weniger die einzige Frau im Set ist. Gewesen ist und jetzt halt so reingeschmissen wurde und da kommt der Typ und schlappert ihr so die Beine ab und dann denkst du auch, naja, okay. Während hingegen bei der ersten Sexszene, also wenn die da schon zusammen waren oder zumindest was voneinander übrig hatten, ja, kam es halt so vor wie von wegen, hey, wir müssen mal ein Heimporno drehen. Wie machen wir das? Ach, weißt du was, ich drehe noch einen Film drumherum, dann fällt das nicht so auf.
Ja, möglich.
Ja.
Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Bewertung, ne?
Ja, dann kommen wir mal. Also die Bewertung, wie immer, in Prime-Pern, 0 bis 5. Und dann nehmen wir den Durchschnitt, um eine ordentliche Filmbewertung zu machen. Ja, ich würde diesem Film, also 2 gebe ich ihm. 2 Prime-Perlen.
Ja, mit zwei Prime-Perlen gehe ich, glaube ich, auch mit, weil also der hat so ein paar Highlights auf jeden Fall. Also ich finde, diese Ninja-Szene, die ist schon, das ist schon eigentlich das, was den Film rettet, sage ich jetzt mal. Ich fand den Endkampf gar nicht mal so schlecht gemacht mit diesem Schwert. Mal was anderes als dieses Möchtegern-Martial-Arts, was der ja wahrscheinlich dann eh nicht zeigen hätte dürfen. Also da hatte ich ja schon bitterböse Angst fürs Ende, als ich da diesen ersten Kampf gesehen hatte. Und ich sag mal so, ich finde, der hält dich irgendwie besser bei der Stange, auch vom Hauptcharakter, als der Kickfighter noch. Also bei dem Kickfighter, da war mir der Hauptcharakter einfach unsympathisch. Bei dem hier ist es so, da sind maximal die Szenen mit den Frauen unsympathisch halt, wenn er da so Richtung Verführung geht. Alles andere ist er tatsächlich der typische Actionheld, den du annehmen kannst.
Ja, also tatsächlich hätten die da ein bisschen mehr interessante Pieces, Set-Pieces, Action-Pieces irgendwie dazwischen gemacht, um diese Dschungelstrecke da zu überbrücken, dann oder halt tatsächlich mehr, keine Ahnung, Schatzsuche machen, ne, Hinweise finden. Mhm. Einfach nur 3 Stationen oder 4 Stationen auf dem Weg bis zur Höhle, irgendwie sowas. Dann wäre das sicher was Cooles geworden. Oder die hätten die Offizierin, dann die Informationsoffizierin vielleicht nochmal eingebaut, dass sie irgendwie am Telefon sitzt und dem irgendwelche oder am Funkgerät, was weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Also, das ist so ein Film, da muss man sagen, da sind so ein paar schöne Ansätze drin, dass der richtig bescheuert hätte werden können. Aber das ist halt nur so, sagen wir mal, ein Drittel insgesamt.
Ja. Und? Ist dir übrigens aufgefallen, dass sein Großvater, also der Schauspieler, der den Großvater gespielt hat, der Typ war, der bei Kickfighter sein Manager war?
Nein.
Ja, dann weißt du es jetzt.
Dann nicht nur eins.
Also hätte ich mir schon gedacht gehabt, vielleicht ist das wieder dieselbe Crew gewesen irgendwie.
Das kann schon sein. Also, oder zumindest sagen wir mal so, dass die da ja, ähnliche Leute haben. Also Australien ist zwar ein riesiges Land, aber da wohnen halt nicht so viele Leute und dementsprechend ist auch die Filmindustrie jetzt nicht so groß. Ich vermute mal schon, dass da auch so, ja, immer mal wieder auf, dass du immer wieder auf die gleichen Leute triffst. Und das ist durchaus plausibel. Oder halt einfach alter Kumpel, der kommt gleich mit hier. Und wir drehen sowieso die Filme am Stück, was weißt du nicht.
Ja,
an sich, sagen wir mal, man muss wissen, wo man vorspulen kann. Dann ist es, glaube ich, ganz okay.
Ja.
Aber ist nicht die große Prime-Perle,
muss ich sagen. Nee, leider nicht. Also schade, ich suche eigentlich immer noch nach irgendeinem Richard Norton-Film, der hier mal ein bisschen mehr einschlägt. Aber das gibt halt auch auf Prime irgendwie immer nicht so viel. Es ist schade eigentlich.
Ja, vielleicht finden wir ihn doch nochmal.
Ja, ich hoffe mal, dass sie nochmal wieder ein bisschen was reinholen. Naja.
Cutie.
So, beim nächsten Mal geht's ja dann zu den Rednecks.
Genau, also aus dem philippinischen Dschungel geht's dann in die, was ist es, glaube ich, so, die Everglades in Florida. Und dort erwarten einen noch mehr Schrecken als in der Hölle des Dschungels. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Eine Lamaré Audioproduktion.